Ja, okay, also mein Name ist Mario Lorenz. Ich bin beschäftigt bei der K3 Teledienst GmbH. Wir sind ja, was man heute sagen würde, einfach Internetprovider. Und zwar machen wir Breitbandinternet über Fernsehkabel ich komme noch im ländlichen Raum hier in Sachsen. Wir haben angefangen mit einem Pilotprojekt in Geier und werden demnächst in Marienberg und in Schneeberg präsent sein. Aber das hat mit Telefonie erstmal nicht allzu viel zu tun, bloß, ja, die bezahlen mich eigentlich eine Woche über. Okay. Thema heute, Telefonie und Linux. Ich möchte das ja, als, ich würde mal sagen, lose Sammlung von Ideen verstanden wissen, von denen vieles sicherlich zumindest in Teilen bereits bekannt ist. Ansonsten kann vielleicht der ein oder andere doch eine andere Idee mit nach Hause nehmen und das vielleicht noch mit implementieren. Ja, da muss ich, wie gesagt, vorhin noch ein paar Warnungen davor loswerden. Ja, Punkt 1, für irgendwelche genannte Telefongebühren und so weiter keinerlei Gewähr, das dürfte sich von selbst versprechen, weil die ändern sich heutzutage so schnell. Und Punkt 2, Nutzung auf eigene Gefahren. Die hier vorgestellte Software, also die dann teilweise im Netz ist, die ist zum Beispiel zum Teil also auch noch ein bisschen, ich will mal sagen, Alpha. Ich meine, ich habe mit dem ISDN für Linux-Code seit 95 gearbeitet. Da war das auch Version 0.0.3a oder so ähnlich. Das heißt also, da hat man doch größeren Aufwand getrieben, dafür zu sorgen, dass die Module alle schön wieder entladen wurden, nachdem ein Anruf getätigt wurde. Das heißt, man hat dafür gesorgt, dass da nichts schief gehen konnte, weil im Durchschnitt ist nur jede ca. dritte Verbindung erfolgreich gewesen. Das war also noch sehr Alpha damals. Und einige der hier verwendeten Software geht es ähnlich. Und speziell mit dem Auflegen haben dann manche gewisse Probleme und das kann sehr schnell sehr teuer werden. Das heißt also, Nutzung auf eigene Gefahr und ein paar Watchdog-Skripts drumherum zu basteln, ist vielleicht sehr empfehlenswert. Ja, fangen wir mal an mit der notwendigen Hardware, um Linux mit dem Telefonnetz zu verbinden. Braucht man also Hardware, das ist im einfachsten Fall ein ganz normales analoges Modem, weil dort verbinde ich Linux praktisch mit dem Telefonnetz. In der etwas besseren Variante nimmt man da ein Voice-Modem, das heißt eins, welches auch Sprache kann. Das können mittlerweile eigentlich fast alle, aber es soll wohl immer noch besonders billige Ausnahmen geben. Eine andere Möglichkeit sind die WIN-Modems, die sind unter Linux allerdings momentan noch nicht allzu unterstützt. Es gibt wohl erste Alpha- oder Beta-Treiber, die da gewisse Funktionalitäten schon ermöglichen, andererseits aber nicht so richtig funktionieren. Also besser die Finger von lassen, das heißt also nicht umsonst WIN-Modem das Teil. Was recht speziell ist, das sind Telefoniekarten. Telefoniekarten sind praktisch, ich will mal sagen, in der Regel das Umgekehrte von einem normalen Modem. Das heißt also, eine Karte, die ich reinstecke in den Rechner und dann dahinter ein Telefon anschließen kann, ist praktisch der genau umgekehrte Weg. Braucht man zum Beispiel, wenn man eben wirklich jetzt Voice-over-IP machen will und daneben eben ein herkömmliches Telefon hat, weil die meisten Leute, die telefonieren einfach mit einem normalen Telefon besser als wie mit irgendeinem Headset oder irgendeinem Mikrofon. Und demzufolge macht sich das also da ganz günstig, solche Karten zu haben. Die haben noch einen weiteren Vorteil, da komme ich dann später mal nochmal dazu. Und ansonsten, was hier mittlerweile vielleicht das Verbreitetste ist und auch das Universellste ist, eine ISDN-Karte. Passive ISDN-Karte unter Linux wird eigentlich, ich würde sagen, fast alles unterstützt. Ich bin letztes Jahr einmal auf die Nase gefallen, ich sage, bring eine Fritz-Karte, die geht, was brachten Sie eine Fritz-Karte 2.0, die natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht unterstützt wurde. Das kennen wahrscheinlich viele, die vielleicht jetzt in letzter Zeit hier eine ISDN-Karte gekauft haben. Da hat AVM das Design grundlegend geändert. Das Teil, das heißt nach wie vor noch Fritz-Card, bloß hat mit dem originalen Design nicht mehr allzu viel zu tun, aber mittlerweile gibt es da wohl auch Linux-Treiber dafür. Ja, fangen wir mal mit dem langweiligeren Teil an, was sicherlich die meisten, die einen ISDN-Anschluss haben, schon mal gemacht haben. Und das ist ein ganz normaler Provider-Dial-up. Das heißt also, ich wähle mich von Linux aus bei einem Provider ein. Ist also wirklich langweilig. War sicherlich vor 5 Jahren noch ein bisschen abenteuerlicher, aber mittlerweile haben die ganzen Linux-Distributionen da durchaus ihr eigenes Konfigurationsprogramm, womit man solche Sachen recht gut konfigurieren kann. Den Unterschied zwischen SyncPPP und HDLC, der kommt also da auch nicht mehr zu tragen. SyncPPP hat sich einfach durchgesetzt in der Praxis, speziell bei kommerziellen Providern, weil bei HDLC kann man keine IPs zuweisen. Das heißt, bei HDLC, das ist sowas ähnliches wie SLIP, gab es früher auch für Modem, also SLIP gab es vorher auch bei Modem-Dial-Up. Und da, wenn man mit statischen IPs arbeitet, ist HDLC einfach schneller, weil es das einfachere Protokoll ist. Es wird dort auf jede Art von Passwortüberprüfung und auf jede Art von IP-Zuweisung und so weiter verzichtet. Hat aber wie gesagt eben den Vorteil, dass es ein weniger Overhead. Das heißt also für die Performance-Fetischisten, die unbedingt das letzte halbe Prozent Performance aus der Leitung rauskitzeln wollen, die sollten dann vielleicht HDLC nehmen. Es gibt eigentlich keinen größeren Provider mehr, das heutzutage noch unterstützt, außer für Standleitungen, und dort hat man meistens sowieso eine Cisco dran, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Ja, was eine nette Idee ist, tageszeitabhängige Konfiguration, also wo man unter Windows sich extra Programme braucht, hier Smart Dialer und weiß nicht was anderes, das konnte man unter Linux eigentlich schon immer machen. Man hat dann eine Grundhub und in die Grundhub stellt man dann einfach einen Symlink rein, der dann die Konfigurationsdatei oder die Wähldatei je nach Uhrzeit auf eine andere Datei rüber symlinkt und damit ist dann zu jeder Zeit immer die günstigste aktiv. Das mal so nur als Anmerkung. Ja, die nächste, ich würde sagen, etwas schwierigere Disziplin ist der Dial-In. Das heißt also, sprich, dass sich andere Leute bei mir am Rechner anmelden. Das ist deswegen schwieriger, weil die meisten Programme, also die meisten Skripte von den größeren Distributionen, die unterstützen das nicht und die kommen sich da teilweise, bei manchen mehr, bei manchen weniger, auch sehr, sehr stark ins Gehege. Wenn man jetzt selber Sachen konfiguriert, ich habe also die Erfahrung gemacht, dass es dann wirklich sinnvoll ist, den ganzen SUSE-Krempel und Red Hat ISDN-Kran, so wie er ist, in eine Tonne zu treten und nach der Dokumentation selber die Konfigurationsskripte zu schreiben. Das ist so schwierig nicht. Es gibt ISDN-Control, gibt es eine wunderhübsche Man-Page, da gibt es also auch viele Facts dazu, wie sowas zu machen ist. Man sagt hier, da die Rufnummer, da die die anzurufende Nummer, dort das Protokoll, das sind 3-4 Zeilen, dass das Interface dann konfiguriert und da braucht man eigentlich kein SUSE oder YAST oder ähnliche Sachen. Ja, und das macht sich also wesentlich besser. Ausnahme ist X75 und V100. War das eine Meldung oder eine Frage? Ja. Hallo. Ja. Ausnahme sind X75 und V100. SyncPPP bzw. HDLC, die werden direkt als Kernel Network Interfaces konfiguriert. X.75 und V100, das sind Protokolle, die liegen über dem ISDN-Protokoll erstmal drüber, um, wenn man sagen, zeichenweise Daten auszutauschen, bzw. eben um normale Textmode-Verbindungen möglich zu machen. Wobei V.100 noch wichtig ist, V100 macht eine Bitratenanpassung. Wenn mein Gegenüber keine 64 Kilobit kann, sondern zum Beispiel nur 9600 Bit pro Sekunde. Wie wird sowas konfiguriert?
Kann man das lesen? Nein. Schade. Ist das schwarz?
Wenn wir das Licht ausmachen, dann... Ja, da geht das. Das ist eigentlich wie mit Schwarz, weil das halt Beispiel war. Ich dachte, das könnte man ein bisschen visualisieren, hat damit jetzt natürlich nicht gerechnet. Ja, das ist eine MGETI-Konfiguration. Wie gesagt, das sind zeichenorientierte Geräte. Die werden also angesprochen wie ein Modem auch. Man hat die TTY, I0, I1 und so weiter. Und man legt da sinnigerweise für jeden Dienst auf ein extra Gerät. Man hat da genügend Geräte und die teilen sich dann die B-Kanäle irgendwie, wie sie gerade frei sind. Ja, und wie gesagt, das obere Gerät, also der obere Teil CTY-I0, ist also jetzt ein ganz normales ISDN-Gerät mit X75, wo ich mich dann mit Minicom zum Beispiel von der anderen Seite einloggen kann. Wichtig ist, dass AT und E im Image drin oben. AT und E gibt die eigene MSN an. Und was ebenfalls wichtig ist, ist, dass UND B512, das ist eine böse Falle, das ist die Blockgröße. Und zwar ist die dann manchmal unterschiedlich von Rechner zu Rechner und dann gibt es böse Hänger in der ISDN-Verbindung und man weiß einfach nicht warum. Deswegen AT und B512 ist da ein sicherer Wert, der geht eigentlich überall. Ja, mit Login Prompt und Issue File konfiguriere ich dann einfach nur nochmal den Prompt bzw. welche Datei da beim Login angezeigt werden soll. Und ich wähle mich dann praktisch wirklich mit einem ganz normalen Terminal-Programm ein, wie bei einem Modem, bekomme einen Login-Prompt, werde nach einem Passwort gefragt und bekomme dann im einfachsten Fall eine Shell. Oder aber ich starte eben PPP innerhalb dieses Prozesses mit. So, TTY-I1, das ist so, eine 9K6-Verbindung mit V100. Wieder den Init-String beachten. Das AT und E ist wieder MSN. Die Register-Settings da hinten sind dann praktisch, um das auf V100 und also auf V100 umzuprogrammieren. Ja, und das braucht man eben zum Beispiel, wenn man mit dem Handy da anrufen will. Das heißt, wenn man mobil unterwegs ist, Laptop hat, Handy und das jetzt praktisch an den Rechner rankoppelt und dann damit zu Hause anrufen will. Die Handys, die können eben keine 56K oder ähnliche Modemsgeschichten. Die können nur 9K6 bzw. in einigen wenigen Fällen 14.4, aber das ist recht selten aktiviert. Ich glaube, E-Plus hat sowas. Und die Protokolle, das ist entweder eine Modem-Emulation, das heißt, man ruft dann ein normales Modem an, weil, das muss man noch dazu sagen, ISDN für Linux kann standardmäßig keine Modems, weil da müsste die ganze Signalverarbeitung in Echtzeit gemacht werden. Das ist das kleinere Problem. Das größere Problem ist, dass das sehr komplex ist und Patent und sonstige Algorithmen da drauf sind, die also nicht jeder mal eben schnell programmieren kann. Ja, und wenn man da praktisch mit dem analogen Modem arbeitet, wird die Sache ziemlich langsam, weil das Verbindungsaushandeln am Anfang bei einem analogen Modem sehr lange dauert, wohingegen bei einer ISDN-Verbindung die Verbindung praktisch sofort steht. Und wie gesagt, wenn man mit dem Handy, wo jede Sekunde eigentlich zählt, da jetzt erst eine halbe Minute damit vertüdelt, ehe sich die analogen Modems darüber einig sind, in was für ein Protokoll diese Verbindung zu fahren ist, wird man arm dabei. Deswegen V110 und da kann man dann bei diesen Handys den ISDN-Modus dann halt einschalten und damit geht das mit 9K6 komplett digital. Gut, das war jetzt eins zu viel. Ja, weiteres interessantes Thema, wenn man so einen ISDN-Anschluss mit einer ISDN-Karte drin hat und noch einen Komfortanschluss hat, wobei einige dieser Features, glaube ich sogar, jetzt beim normalen verfügbar sind, möchte ich mich aber nicht festlegen, berät über freundliche T-Punkt oder aber Arco oder wo auch immer sie ihren ISDN-Anschluss haben. Was da wichtig oder interessant sind diese ganzen Core-Forwarding-Optionen, das heißt also Anruf-Weiterleitungen. Die unterstützt Linux ebenfalls seit, ich glaube, ISDN für Linux 3.0, also das ist noch nicht von ganz Anfang an, aber schon jetzt mittlerweile eine ziemliche Weile. Es gibt also drei Möglichkeiten der Weiterleitung, das ist Call Forward Unconditional, also unbedingte Weiterleitung, jedes Gespräch wird immer weitergeleitet. Dann gibt es CFNR, Call Forward Not Reachable. Wenn man also gerade nicht erreichbar ist, also niemand abnimmt nach 5 oder 6 Mal klingeln, dann wird weitergeleitet. Und dann gibt es CFB, Call Forward Busy. Wenn also praktisch beide Kanäle belegt sind, kann ich dann weiterleiten. Das Ganze wird unter Linux mit Divert Control konfiguriert. Eine Beispielzeile. Divert Control Activate, es gibt dann noch ein Divert Control Deactivate, das HiSex ist die Bezeichnung der ISDN-Karte, Standard ist HiSex, man kann aber die Sache jedes Mal dann beim Insmode von dem HiSex, also ISDN-Kartentreiber, anders nennen. Dann sagt man CFU, also Call Forward Unconditional, also immer weiterleiten. 00 ist der Service-Dienst, also die Service-Kennung, man kann also hier unterscheiden, möchte man nur Sprachanrufe oder auch Datenanrufe weitergeleitet haben. Da gibt es unter Manpage dann die Liste, was die einzelnen Zahlen bedeuten. Ja, 1234 ist die eigene MSN, weil ich kann ja auf meinem MSN, also auf meinem Anschluss mehrere MSNs drauf haben und dann dahinter hat man die Zielrufnummer. Das ist ganz praktisch, wenn man zum Beispiel in einer Firma ein Bereitschaftssystem hat, existiert dann eine Nummer, die dort angerufen wird und dort leiten wir dann mittels Private Control und Cronjob gesteuert die Sache dann zu dem jeweiligen Menschen um, der gerade Dienst hat und das Ganze funktioniert eben so, dass nicht jeder bei sich das dann im Handy umleiten muss oder so und demzufolge das vergessen werden kann oder so. Cron ist da eigentlich recht unerbittlich. Und wenn das dann sagt, dass ich abends dann ab 18 Uhr Dienst habe, dann habe ich um 18 Uhr Dienst, dann kann ich nur noch hoffen, dass niemand dort anruft. Ja, weitere Sache, Dynamic Diversion. Das ist eine weitere Anwendung von dem Divert Control. Da kann man die Sache dann noch weiter aufsplitten. Das heißt also, da wartet man, bis der Anruf wirklich kommt. Also diese Sachen, die werden direkt dann in der Vermittlungsstelle, auf der Vermittlungsstelle mitgeteilt und dann macht die Vermittlungsstelle die Weiterleitung. Wohingegen bei Dynamic Diversion wird gewartet, bis der Anruf tatsächlich kommt. Dann kann ich dort nochmal filtern und kann sagen, okay, der kommt von dem, von dem, von dem, von dem. Und wenn ich weiß, aha, das ist einer, der ruft hier immer in der Nacht an mit irgendwelchen trivialen Problemen, dann kann man den da auch ausblenden. Macht man natürlich nicht, aber wenn es denn sein muss, ne? Ja, soweit zu den ISDN-Komfortanschlussmerkmalen. Ja, weiteres interessantes Thema ist WAP. Man kann also mit so einer ISDN-Karte oder allgemein mit so einem Telefon nicht nur einfach nur telefonieren, man kann also auch Daten übertragen, die in einfachen Fall Datenübertragung, also über Login bzw. PPP-Verbindung, habe ich ja schon erwähnt. Die meisten neueren Handys unterstützen allerdings WAP direkt im Handy, also direkt im Gerät selber. Das heißt, man braucht dann nicht extra noch ein PDA oder einen Rechner anzufließen, sondern man kann gleich mit dem Gerät arbeiten. WAP heißt Wireless Application Protocol. Ja, das ist ein Standard, wurde da mal erfunden, eben zu diesem Zweck. Meines Erachtens ist er nicht sonderlich intelligent, weil er hat gewisse Probleme. Problem Nummer 1, er kann kein normales HTML, er braucht WML. WML ist praktisch eine Art, ich will mal sagen, HTML-Lite, wo viele Features von HTML nicht mehr vorhanden sind, dafür eben Sachen, die spezifisch sind für WAP und für diese Handys. Und dass man eben mit möglichst wenig Datenübertragung und auch mit vor allen Dingen sehr kleinen Displays dann immer noch das eine oder andere machen kann. Ja, WML ist aber auch wiederum keine Sprache, die einfach so, oder kein Protokoll, was bis zum Handy einfach so durchgereicht wird. Das würde anscheinend immer noch zu viel Bandbreite schlucken. Deswegen wird das nochmals komprimiert in einem Bytecode zum Handy übermittelt. Das heißt, man hat ein Gateway laufen, ein WAP-Gateway, der läuft irgendwo, bei einem Provider üblicherweise. Der wird angerufen. Dort wird zu allem Überfluss eine komplette IP-Verbindung aufgebaut, also so eine PPP V100-Session. Und dann wird dort das WAP-Gateway angeblasen und gesagt, okay, bringen wir mal diese Seite, dieses WAP-Gateway holt dann diese WML-Seite, interpretiert die Bilder, komprimiert das nochmal und überträgt das dann so zum Handy und das Handy zeigt das dann irgendwann mal an. Das ist sehr komplex, aber tja, manche Leute, die brauchen sowas. Und deswegen ja, gibt es also diese Web-Gateway-Software auch für Linux von dem Kannel-Projekt, liegt bei kannel.3glab.org. Ja, dieses hat oder warum will man sein eigenes Web-Gateway betreiben? Hat im Wesentlichen zwei Gründe. Und der erste Grund ist einfach Kosten. Das reguläre WAP-Gateway, das kostete bis, ich weiß nicht, ich habe mir die Europreise nochmal, hätte ich mir vielleicht nochmal anschauen sollen. Vorher war das immer so, dass die WAP-Geschichte 39 Pfennige pro Minute gekostet hat. was nun vielleicht gegenüber der Mark 50, die man für ein reguläres Telefongespräch mit einer Prepaid-Karte bezahlt hat, immer noch preisgünstig ist, trotzdem immer noch recht teuer ist, speziell am Wochenende, wo dann ein Telefongespräch selber nur noch 15 Pfennige kostet oder wo man dann mit Sachen wie der Nummer 1, die die meisten Prepaid-Karten oder so anbieten, wesentlich günstiger kommt, wenn man sich zu Hause anruft für 15 Pfennige, dort das Wattgeld hat laufen lassen, dahinter dann eine DSL oder ähnliche Standleitung liegt und demzufolge man schon mal über die Hälfte der Kosten spart, wenn man das Wattgeld selber aufsetzt. Und zweitens, das Wattgeld ist komplett unter meiner Kontrolle. Das heißt, wenn ich damit für eigene Anwendungen sicherheitskritische Sachen mache, wie zum Beispiel also ja, Logins auf meinen eigenen Rechner und dergleichen, dann möchte ich das, wenn ich paranoid bin, nicht unbedingt über die Wattgateways von irgendwelchen Drittanbietern machen, wenn ich es genauso gut selber machen kann, weil nur so kann ich sicherstellen, dass das bei mir hundertprozentig auch funktioniert und zweitens, ich kann mir den ganzen Verschlüsselungskrempel, den es wohl für Watt mittlerweile auch gibt, der aber, naja, ich muss sagen, immer noch gewisse Probleme hat, zumindest ich habe es nie so richtig zum Funktionieren bekommen, kann man sich dann sparen, weil seinem eigenen Netz, dem kann man vertrauen oder dem muss man vertrauen und dem Telekom, ich kann mal sagen, ISDN-Netz kann man auch noch hinreichend vertrauen. ISDN-Leitung abzuhören ist immer noch ziemlich schwierig. Ja. Wattgateway, wie gesagt, es gibt dieses Tunnel. Ein Tunnel ist modular aufgebaut. Es sind also drei Dämonen, wovon man den einen eigentlich nicht braucht, weil Kanal ist mehr als nur ein Watt-Gateway, ist außerdem noch ein SMS-Gateway. Wobei man mit SMS-Gateway hier sagen muss, es ist eins der Gateways, was dann die Protokolle, sprich die kommerzielle SMS-Sender sprechen, um ich will mal sagen, SMS in Massen zu verschicken. Das heißt also, das ist eine Sache, die man im Privatgebrauch recht wenig gebraucht, diese SMS-Box, deswegen lasse ich die auch mal außen vor. Was man, wie gesagt, braucht, das ist die Bierbox und die Wattbox. Und dann kann ich mal hier umschalten. Theoretisch. Wenn man jetzt hier das mal schaut, da hat man hier schon die Wattbox und die Bierbox gesehen. Das sind also multithreaded Applikationen, die also dann mehrere Threads halt aufmachen. Konfiguriert wird die ganze Sache. Eine Konfigurationsdatei kanal.conf ist eigentlich recht einfach, nachdem man das Paket halt installiert hat. Ich habe hier ein Debian installiert. Es sind zwei Gruppen, einmal die Core-Komponente oben, wo man nochmal Passwörter vergeben kann. Man hat dann Administrationsport, wo man noch sagen kann. Man kann dann IPs erlauben oder nicht erlauben. Das Core ist praktisch ein Dienst, der wirklich alles managt und die Wattbox, die connectet dann diesen Dienst über die 127.0.0.1, deswegen hier die 100, also die 127.0.0.1 nur erlaubt. Und unten dann praktisch die Wattbox konfiguriert, da muss einfach nur gesagt werden, wo die Bierbox läuft, in unserem Fall eben auch auf Localhost. Was noch wichtig sind, ist dieser Wattbox-Port, hier die 9202, diese Informationen, die braucht man, wenn man Watt dann ja, also wenn man Sachen tatsächlich durchführt. Wie gesagt, diesen Rechner, was ihr seht, das ist ein Rechner, den habe ich bei uns in der Firma erstmal untergestellt. Ich hätte ihn lieben gerne hier mitgebracht. Wir haben leider keinen ISDN-Anschluss hierher bekommen. Deswegen, damit ich überhaupt was demonstrieren kann, steht er da. Weiteres Problem, wenn ich jetzt hier auf meinem Handy zeige, dass Web funktionieren soll, dann ist das auch nur begrenzt sinnvoll, weil das sieht keiner. Wir haben also leider auch keine Kamera hier, deswegen hoffe ich mal, dass ihr mir das einfach glaubt, dass es funktioniert. Also es funktioniert wirklich, ich meine, ich kann es soweit demonstrieren. Wenn ich jetzt hier sage Internet, und sage dort hier Startseite, und der versucht sich jetzt zu verbinden und wir hoffen mal, dass wir hinreichend viel Empfang haben. Dann sieht man, da kommt jetzt hier eine ISDN-Verbindung rein. Meine Rufnummer, wird eine PPP-Verbindung aufgebaut. Und das ist wirklich jetzt die PPP-Verbindung. also so eine PPP über so ein V100 und V100-Interface. So, und jetzt nach einer Weile kommt hier vielleicht sicherlich auch mal meine Startseite. Jetzt ist sie da. Ja, die sieht wahrscheinlich niemand. So, was immer lustig ist, dann hier wieder aufzulegen, weil die Siemens Handys, so irgendwie habe ich das Gefühl, an will, geht schnell, aber wenn man auch auflegen will, das dauert immer, wer weiß wie lang, ja, dann legt das ja wieder auf, ne? Ja, was kann man damit machen? Neben den, ich will mal sagen, allgemeinen Zugriff auf Informationsdienste wie Likos und so weiter, die also alle auch Wattportale haben, kann man seine eigenen Sachen damit machen. Das ist also einmal Watt-IAC. Ich meine, wenn man wirklich unbedingt mit dem Teil hier IAC machen will, ich vertippe, also ich kann mir nicht vorstellen, wie die ganzen Leute heutzutage, wie die da ihre SMS tippen. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, damit richtig auch produktiv IRC zu machen. Aber es gibt das, das heißt, man hat dann einen IRC-Server über Watt und kann dann damit hier tja, chatten. Was für einen normalen Nutzer vielleicht wirklich sinnvoller ist, das ist, das kann ich aber mal zeigen, Moment, da müsste ich irgendwo einen Opera aufmachen. Halt mal, hier bitte kein Netz. Interessante Frage, ist hier Opera installiert? Auf den Uni-Rechnern. Ja, gute Sache. Opera unterscheidet sich von anderen Browsern dadurch, dass es Watt, also WML selbst mit unterstützt. Und damit kann man praktisch jetzt auf so einem richtigen Browser anschauen, was dann auf dem Handy rauskommt oder rauskommen sollte. Ja, und was ich da mal zeigen möchte, das ist WAPSH, WAP Shell. Also wenn man Sysadmin ist, durchaus ganz nützlich, wenn man das laufen hat. Ja, hier ist die Homepage, hat man da ein paar Beispiele, die haben aber wie gesagt, das war auch die Test-Accounts, sonst müssen wir oben jetzt mal die URL eintippen. Ja, und so sieht das dann aus, wie waren das, HTN99 glaube ich, Passwort.ht. Ja, ne? Und dann kann man hier die Sachen so schön machen. Ja. So viel zum Thema. Man hofft mal, dass die Sache dann auf einem richtigen WAP-Handy stabiler ist. Ja, wie gesagt, wenn man eine SMS bekommt, weil gerade irgendein Dämon abgestürzt ist oder so und man ist gerade irgendwo ja auf der grünen Wiese und hat gerade seinen Laptop nicht dabei, da mal eben schnell zwei, drei Kommandos einzugeben, um da wieder für Ordnung zu sorgen. Dazu ist es gut, aber für viel mehr möchte ich es nicht benutzen wollen. So. Ja. Weitere interessante Sache, ich weiß nicht, ob jemand Big Brother kennt. Big Brother im Sinne der Netzwerküberwachung. Es muss nicht Big Brother sein, es gibt also auch, wie man sagen, genügend andere Netzwerküberwachungssoftware, die das in ähnlicher Art und Weise auch tut. Es ist also ja, eine Software, die läuft auf einem Rechner, dann hat man eine schöne Webseite, die dann sagt, ja, alle meine Server sind alle noch schön oben. Alle meine Dienste funktionieren und wenn sie nicht funktionieren, dann gibt es da letzten Endes einen Alarm. Kann man sich eine SMS schicken lassen oder sowas in der Art. Nun ist es natürlich sinnvoll, da auch im Detail nachgucken zu können und da bietet Big Brother also zum Beispiel auch so ein WML-Frontend an. Das heißt, man hat dann hier mit der gewohnten oder kleinen Menüführung, so wie man sie hier gesehen hat, in dem Beispiel, solange wie der Browser noch nicht abgestürzt war, die Möglichkeit, dort nachzugucken, was deine eigenen Dienste so machen. Also durchaus recht interessant. Das gibt es bei www.bb4.com oder so ähnlich, beziehungsweise einfach mal nach Big Brother suchen. Das ist also, wie man sagen, eine der weit verbreitetsten Netzwerküberwachungssoftwares, die es so ja, für Unix so mitgibt. Ja, SMS. Lieblingsbeschäftigung ganzer Generation. Ist in letzter Zeit leider viel zu teuer geworden. Die war früher zumindest bei E-Plus mal kostenlos. Was? Ist noch? Kostenlos? Ja gut, das ist jetzt schon irgendein Dienst, was ich meinte. Davon rede ich nicht. Ich rede da auch, dass selber SMS verschicken mal kostenlos war. Das war so vor circa 5-6 Jahren als E-Plus. Ja, aber wenn du dein Handy nimmst und jetzt an jemanden anderen eine SMS verschickst, bezahlst du nichts? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ne, über Internet. Internet ist doch langweilig, da ist man doch nicht mobil. Ja, jetzt kostet es was. Ja, ist klar. Nee, früher war es also wirklich mal so, zumindest bei E-Plus, dass das komplett kostenlos war. Wie neulich in den Usenet News zugegeben worden ist von unseren Freunden vom CCC, die haben da nämlich, oder aus dem Umfeld des CCCs, die haben da nämlich schon ziemlich am Anfang mal einen 486er hingestellt, der dann, ach Gott, heutzutage würde man sagen, Mobilfunkkommunikationsportal oder sowas ähnliches. Jedenfalls hatten die damals schon ein Mail-Gateway, haben dort eigentlich in Mailinglisten in Berlin damit gefahren, darüber gefahren, also wo sind so zur Zeit gerade die Fahrkartenkontrolleure der BVG und wo sind gerade Radarfallen. Das hatten die alles schon mal so vor 5-6 Jahren, also als das noch nicht allgemein üblich war im Web. Leider hat also dieses eine Gateway da hing wohl ein Handy oder so dran, hat wohl so viel SMS erzeugt, dass das SMS-Center von E-Plus ein bisschen in die Knie ging, und um dem dann vorzubeugen, hat wohl dann E-Plus gesagt, da führen wir einfach Gebühren ein. Und tja, damit musste dieser Dienst nun leider gecancelt werden. Und demzufolge, ja, seitdem sind halt Gebühren da auch Mode und haben sich auch durchgesetzt. Aber mittlerweile, da das so verwendet wird und auch immer noch sich sehr großer Beliebtheit erfolgt, wird die Sache immer teurer, aber die Leute rufen mal an. Wenn man sich den Gigabyte-Preis für diese SMS, also für SMS mal ausrechnet, also im normalen Internet, was nicht flat ist oder so, da zahlt man ja manchmal noch nach Gigabyte oder so, wenn man das jetzt mal für eine SMS ausrechnet, da kriegt man das kalte Grausen. Ja, ruf doch lieber an, weil 160 Zeichen, das ist ein Satz, da ist man ziemlich schnell fertig. Also dagegen gehen die Telefongesellschaften jetzt zunehmend dadurch vor, dass man da jetzt nur noch diese 60-1-Taktung bekommt, wo die erste Minute voll abgerechnet wird. Und das wird natürlich bei den Prepaid-Karten schon wieder richtig teuer. Na ja, gut, SMS verschicken, wenn man denn doch zu Hause ist, ne, und das auch vielleicht automatisch machen will. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile bei U-Boot oder so aussieht. Ich meine, ganz am Anfang hat man gesagt, okay, das Skript, da schreibt man jetzt ein Skript und skriptet das jetzt durch irgendeines der zahlreich verfügbaren www-Gateways. Die haben dann angefangen mit so Sachen Codes, also wo man dann noch irgendein Bild hatte mit irgendwelchen Zahlencodes, um diese automatisierte Betreibung unmöglich zu machen. Ja, sinnvoll wäre es, die Sache selber in der Hand zu nehmen. Gibt es ein tolles Paket unter Linux, nennt sich Yaps. Yaps unterscheidet sich von einigen anderen Sachen wie QPage dadurch, dass es beide hier in Deutschland übliche Protokolle kann. Es gibt also zwei Protokolle, das eine heißt TAP und das andere heißt UCP. Alle verwenden TAP mit Ausnahme von D2, die haben wohl UCP oder umgekehrt, ich weiß nicht mehr so genau. Tja, und Yaps kann eben beide Protokolle und macht sich demzufolge ganz gut. Installiert man, konfiguriert man. Und bei der Konfiguration, wenn man die Rufnummer des SMS-Centers nimmt, dann hat man da auch gewissen Spielraum. Da war es bis vor nicht allzu langer Zeit recht günstig, über 3U zu gehen. Die haben Sekunden genau abgerechnet, ohne zusätzliche Verbindungsgebühr. Und damit kostet eine SMS, die durchschnittlich so, ja, ich will mal sagen, 3-4 Sekunden braucht. Je nach Auslastung des SMS-Senders, muss man mal dazu sagen, kostete da auch mehr, 3-4 Sekunden mal. Ja, was hat das? Die haben eine Minute, hat da glaube ich, was in der 50 Pfennige dafür gekostet. Also könnte man sagen, mit 5 Pfennig war man dabei, was also immer noch human ist. Wohingegen die meisten anderen, die rechnen auch die erste Minute voll ab, damit kostet die SMS auch richtig viel. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, 3U hat vor, ja, wann wird das gewesen sein, als ich es festgestellt habe, vielleicht vor einem Monat oder so, die ISDN-Einwahl in die SMS-Sender gesperrt. Das heißt, da kann man keine ISDN-Verbindung hin mehr aufbauen, die also nach 2-3 Sekunden fährt. Ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe das als Störung bei 3U gemeldet, da kam eine E-Mail zurück. Leider ist es nicht möglich, SMS-Sender über unseren Telekommunikationsanbieter zu erreichen. Bitte verwenden Sie die Telekom oder so. Auf meine Frage, warum das bis 3 Tage vorher noch ging, kam dann keine Antwort mehr. Sie werden also auch wissen, warum. Ja, ich kann es wie gesagt mal hier zeigen. Diese JAPS-RP, da definiert man seine ganzen Dienste und die Rufnummern, womit die SMS-Sachen losgehen sollen. Also hier hat man dann hier hat man zum Beispiel mal D1, also alles, was mit 160, 170 und so weiter losgeht, das soll dann D1 sein. Dann hat man hier die Telefonnummer für das SMS-Sender dafür, da gibt es also mehrere. Dann kann man hier noch Gebührenabrechnungen und so weiter machen, das ist aber weitestgehend sinnlos, wie gesagt, was soll's. Und ja, zum Schluss kann man dann noch ein paar Aliase definieren und dann sagt man eben einfach, ich sag gleich mal /V/V/V, ML, so, das ist nur ein Root. So, dann macht er das, dann wählt er hier, sieht man, das ist so recht schön. Und dann könnte das eventuell klappen. Ja, busy. Da sieht man dann gleich das nächste. Die sind also teilweise sehr häufig besetzt oder haben andere Probleme. Wenn man es also wirklich verwenden will, sollte man dringend ein Skript drumherum schreiben, was das dann mehrmals aufruft. Ah, Connect, Login, Nachricht übertragen. So, und dann kann man mal sehen, wie lange es dauert, bis sie hier ankommt. Ah, geht doch schnell. Es ist unterschiedlich, also ich habe auch schon 5 Minuten auf eine SMS gewartet und ich habe also auch schon Fälle gehabt, wo sie gar nicht mehr kam, was dann natürlich ärgerlich ist. Ja, wie gesagt, 3U hat es gesperrt, andere werden vielleicht folgen, muss man beobachten, man muss sich dann seinen Provider halt aussuchen, das Übliche halt. Ja, weitere interessante Anwendung für Telefonieintegration, Anrufbeantworter, ist eigentlich auch ein Thema, was schon weitestgehend zu Tode diskutiert worden ist, weil es gibt es also auch schon ja, seit 5-6 Jahren und hat da so immer wieder mal Beiträge in verschiedenen Zeitungen gegeben. Grundlegend ist, man setzt das M-Getty, welches man für den, also für die Entgegennahme der Anrufe verwendet, setzt man dann auch ein, um für Voice Modems bzw. den ISDN für Linux Kernel Code die Telefonie abzufangen und kann dann Nachrichten abspielen, kann andere dann auf Festplatte abspeichern. VBox Getty ist praktisch eine Weiterentwicklung von mGetty Voice, kann dann noch ein paar Kleinigkeiten mehr und ist also dann für jeden Nutzer konfigurierbar. Das heißt, man sagt dann, lässt dann mehrere Prozesse laufen für jeden Nutzer ein und die haben dann in ihrer Home-Verzeichnis jeweils eine Konfigurationsdatei und solche Sachen. Und es gibt dann die PVF-Tools, also es wird ein etwas seltsames Format verwendet, um die Nachrichten abzuspeichern auf Festplatte. Und mit den PVF-Tools kann man die dann nach WAV oder sowas wandeln, um die dann einfach auch über eine Soundkarte wiederzugeben oder aber man ruft dort dann nochmal an. Wie gesagt, da gibt es viele Frontends dazu, teilweise dann webbasiert, einschlägige Suche im Web beziehungsweise in, ja mittlerweile muss man fast sagen, älteren Ausgaben der IX helfen da weiter. Ja, Anrufbeantworter Spezial. Es gibt für dieses VBox eine Weiterentwicklung oder ich will mal sagen ein weiter guter Hack. Der liegt hier auf dieser URL. Das ist, sind die Core Master Extensions. Ja, und was man mit diesen Core Master Extensions machen kann, wollte ich mal demonstrieren, deswegen habe ich hier ein paar Handys mehr mit. Ja, da muss ich jetzt hier eine. Oder anders, ich kann
dass man das in Aktion sieht. Hier umschalten.
Können wir uns das hier anschauen. So, und dann kann ich eben jetzt das anrufen. Ja, so viel zum Thema EMV. Ja, wenn wir die Nummer noch richtig eingeben würden, dann würde es eventuell auch helfen. So müsste sie vielleicht stimmen. Vielleicht. Ja, da tut sich was. Ich lege dann aber hier gleich mal auf, weil... der mich zurückruft, eine Nachricht hinterlässt und ich jetzt was Niedliches machen kann, indem ich sage, ja, den zweiten B-Kanal zu nutzen. Und da bin ich mal gespannt. Ja, ich dachte bereits, die Sache ist ziemlich fetter. Und, hallo? Ja, also das geht. Ja, auch wenn man hier vielleicht nicht allzu viel verhört. Weil, ja, bringt keinen. Wie gesagt, da kann man sich dann hier unterhalten darüber. Ich mit mir selber. Und ja, hat einen gewissen Vorteil, nämlich das hier, das ist eine Extra-Card und wenn man da wochentags darüber anruft für eine Mark 80 oder was das auch immer gekostet hat, jedenfalls ziemlich viel, da ist das deutlich günstiger, auch wenn man Mobilfunk anruft, hier über einen Festnetzanschluss zu gehen, über eine Briefelex-Sache die Sache abzuwickeln. Ja, wie gesagt, Wochenende, so wie es jetzt ist, macht sich auch Call True, das geht also ja auch ganz gut, auch recht günstig, wenn man Best Friend oder ähnliche Nummer hat, dann kann man da ja, Wochenende sowieso, ich meine, Wochenende lohnt sich nicht, aber Wochenüber über Best Friend dort anrufen und dann von dort wieder rauswählen, was also auch immer eine recht günstige Sache ist, muss man sich sehen, was für einen Vertrag man hat und dann kann man solche Sachen machen. Eine Warnung, wie gesagt, dieses Teil hier ist extrem alpha, hat insbesondere ein Problem, wenn man nach draußen anruft und dann hier auflegt. Also man hat keine Rückmeldung, wie, was jetzt mit dem anderen Anruf ist. Man hat das oder keinen Klingelton oder so. Wenn man dann aufhebt, dann ruft das weiter. Also das ist mir zum Beispiel mehrmals passiert, ruft das dann weiter an und wenn der andere dann abnimmt, dann bleibt die Verbindung stehen und man kann dann nicht allzu viel machen, außer zu hoffen, dass der andere dann irgendwann mal auflegt. Und ja, hier die Warnung am Eingang. Also wenn dieses Programm dann mal von irgendjemandem bei Langeweile mal noch ein bisschen verfeinert werden könnte, sollte, das ist also ein übler Hack, der wird nicht allzu weit gepflegt, soweit ich das sehen könnte. Also wenn da jemand sich berufen fühlt, da die Patenschaft drüber wieder zu übernehmen, gibt sicherlich eine ganze Menge Leute mit Handys und ISDN-Anschluss zu Hause und in Linux zu Hause, die darüber dankbar wären. Ja, so ist man hier. Ja, VoiceOver IP gehört ja, wenn man sagt, über Telefonieintegration zu reden, irgendwo auch mit dazu. Ist ein riesiges Thema, hatte deswegen in vergangenen Linux-Tagen teilweise eigene Workshops, deswegen möchte ich es nicht weiter ausweiten. Es gibt einen kompletten H323, das ist das gängige VoiceOver IP Protokoll, gibt es einen kompletten Stack für Linux bei openh323.org. Problem ist Codecs. Codecs, also die Formate, die Sprache zu komprimieren, und ja, weiter durchzuleiten. Da gibt es einen, der ist also recht effizient, der auch dummerweise, also auch verbreitet. Dummerweise ist der wohl ein bisschen patentgeschützt oder so ähnlich und da hat wohl sogar Microsoft wieder seine Finger drin. Deswegen gibt es da keine freie Implementierung für. Da ist die Lösung, besagt am Anfang erwähnte Hardwarekarten zu nehmen. Die haben den Codec in Hardware implementiert und demzufolge ist es dann einfach effizienter. Ansonsten gibt es da hierfür, oder wird jetzt wohl dran gearbeitet und mit Erfolg eingesetzt, MP3 als Voice-over-IP-Codec und ähnliche Spielereien. Soll sich wohl ganz gut machen, ich habe es nicht ausprobiert. Es gibt mit PSTN-GW anscheinend auch einen funktionierenden Übergang zu ISDN. Das heißt also, es sollte theoretisch möglich sein, mit diesem PSTN-GW und der OpenH323-Sache eine Filialvernetzung zwischen zwei, ich will mal sagen, Telefonanlagen über ISDN, die dann aber zusätzlich noch über eine Internetstandleitung oder so verfügen, darüber zu vernetzen. Habe ich aber, wie gesagt, persönlich auch noch nicht gemacht, aber sollte eigentlich möglich sein. Wenn es damit noch nicht möglich ist, dann wird es damit irgendwann sicherlich gehen, das ist praktisch der krönende Abschluss hier, Asterisk ist eine Implementation oder hat sich zum Ziel gesetzt, eine komplette PBX, also komplette Vermittlungsstelle unter Linux zu implementieren. Man sagt also, okay, wir haben da eine Kanalarchitektur, Linecard, entweder ISDN oder aber die Telefonie-Hardware-Karten, oder aber die bauen da teilweise, haben also auch eigene Hardware dazu entwickelt, bauen dann Karten, mit denen direkt also auch Primär-Multiplex-Anschlüsse darüber angebunden werden können, also so richtig mit vielen Kanälen. Und tja, dann wird die Sache eine richtig leistungsfähige Sache. Kann alle gängigen Signalisierungsprotokolle hier in Deutschland, also EDSS1 und die ISDN-Protokolle, für den Primärmultiplexer, also auch für den normalen Anschluss. Kann nordamerikanische ISDN-Protokolle, weil das Zeug wird auch in Amerika verwendet, Frame Relay und so weiter. Und was natürlich für ja richtige Telco-Leute dann richtig interessant wird, die basteln daran, SS7 zu implementieren. SS7 ist ein Routing, ja, man muss sagen, ja, eine Art Routing bzw. Gesprächsabwicklungsprotokoll im öffentlichen Telefonnetz. Das heißt also, wie wird eine Verbindung von hier über viele, viele, viele andere Stationen zu meinem Ziel aufgebaut? Diese Signalisierung, die läuft eben mit SS7, dem Protokoll. Und wenn das was dann mal kann, dann kann man de facto eine komplette komplette Telefonvermittlungsstelle der Telekom unter Linux betreiben. Ob man das dann tatsächlich will, weil Siemens hat da ein paar Jahre mehr Entwicklungsarbeit reingesteckt und die haben also dann auch größere Redundanzen und so weiter. Das ist eine zweite Frage, aber es soll zumindest mal möglich sein. Es gibt dann noch ein paar lustige Hacks. TDM, also sprich solche Kanäle über Ethernet, Schnittstellen und so weiter zu machen. Es ist halt alles noch in Entwicklung und ziemliche Baustelle. Ja, damit möchte ich das dann eigentlich abschließen. Danke für die Aufmerksamkeit, dass wir so lange geblieben sind. Ich habe sogar noch 5 Minuten überzogen eigentlich. Ne? Ich halte morgen noch einen Vortrag, möchte ich also einladen. Der wird wieder zu so später Stunde stattfinden. Dort geht es um, ja, ich will mal sagen, Datenübertragung. Also ich werde dort was sagen zu ja, ISDN, breitbandigen Sachen, Standleitungen und so weiter. Ziel ist also für Leute, die mal einen Internetanschluss oder so damit mal zu tun haben oder in Grenzbereichen zu tun haben, dass sie das Vokabular dort mal gehört haben bzw. einschätzen können, was mit Linux da möglich ist und wo man dann vielleicht doch besser was richtig Großes nehmen sollte. Gibt es Fragen? Wunschlos glücklich? Tja, dann wünsche ich einen schönen Abend.